Berlin im Jahr 1913. Nach jahrelanger Fahndung ist es den Behörden endlich gelungen, einen gefährlichen Verbrecher zu fassen und vor Gericht zu stellen. Der Vorwurf wiegt schwer. Der einschlägig vorbestrafte Bruno Bierwagen soll vor 4 Jahren seine geschiedene Ehefrau erstochen haben. Alle Beweise sprechen gegen den Angeklagten und es gibt eigentlich keine ernsthaften Zweifel an seiner Schuld. Bevor sich das Gericht dem eigentlichen Verbrechen zuwenden kann, muss es aber eine ganz andere Frage klären. Ist der Mann auf der Anklagebank überhaupt Bruno Bierwagen? Allen Beteiligten steht ein bizarres Schauspiel bevor, das sogar die Logik der Strafprozessordnung auf die Probe stellen wird. Ihr hört Böses Blut. True Crime trifft Geschichte. Folge 14: Das Bierwagen-Paradox.
Böses Blut. True Crime trifft Geschichte. Ein Podcast mit Jan Wiechert.
Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Böses Blut, dem Podcast mit Kriminalfällen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Für heute habe ich euch sogar einen Fall recherchiert, der in beiden Jahrhunderten spielt, weil er im Jahr 1897 beginnt und erst im Jahr 1913 endet. Und dazu begeben wir uns wieder einmal nach Berlin. Viele von euch werden sich vielleicht noch an unsere letzte Berlin-Folge erinnern. Das war die Folge Nummer 4, Requiem für ein Bügelbrett. Und wir haben vor einiger Zeit mal eine kleine und absolut nicht repräsentative Umfrage auf Instagram gemacht und da wurde die Bügelbrettgeschichte sehr deutlich zur beliebtesten Böses Blut-Folge bisher gewählt. Und ich vermute mal, dass das vor allem auch daran lag, dass es ja irgendwie eine skurrile Geschichte war und ich glaube, da kann der heutige Fall absolut mithalten. Bevor wir jetzt aber zur Sache kommen, gibt es die üblichen Informationen, die uns wieder und wie immer der geschätzte Kollege Jan Schellenberger zusammengefasst hat. Bitte, Jan.
Ja, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Böses Blut. Schön, dass ihr wieder zuhört. Einige von euch kennen es ja mittlerweile schon. Wie üblich darf ich euch wieder mit allen Informationen rund um unseren Podcast versorgen. Wie zu jeder Folge findet ihr auch in dieser wieder das Infopaper. Dort könnt ihr nachlesen, welche Quellen Jan bei der Recherche benutzt hat. Außerdem findet ihr dort auch alle Kontaktmöglichkeiten, sei es Mail oder Social Media. Und falls ihr eine Frage auf dem Herzen habt, schickt uns doch einfach mal eine Nachricht. Vollkommen gleich, über welchen Dienst ihr uns hört, drückt doch mal den Abo-Button. Und wenn ihr dann noch eine gute Bewertung dalasst, wäre uns das eine Riesenhilfe. Für diejenigen, die uns sogar kostenpflichtig unterstützen wollen, uns gibt's auch auf Patreon. Dort springt dann doch auch mal der ein oder andere Vorteil für euch raus. Soweit von mir. Ich mache den Platz wieder frei für den anderen Jan und wünsche euch ganz viel Spaß mit dem heutigen Fall.
Ja, danke Jan. Und jetzt fehlt uns noch die Inhaltswarnung. Es geht heute um 2 tödliche Gewaltverbrechen, darunter auch ein Femizid. Ich verzichte wie immer auf alle Details, soweit sie nichts zur Sache tun. Wir streifen außerdem aber auch noch die Themen Suizid und häusliche Gewalt. Wenn ihr damit mit einem der Themen Probleme habt, bitte ich euch, diese Folge einfach zu überspringen oder sie zumindest nicht alleine anzuhören. Bitte passt wie immer auf eure individuellen Grenzen auf. Unseren Einstieg in die Geschichte, den nehmen wir heute im November 1897 und zwar in Niederschöneweide. Niederschöneweide ist heute ein Ortsteil von Berlin im Bezirk Treptow-Köpenick, ganz im Südosten der Stadt. Aber das erst seit 1920. Im Jahr 1897 war es noch eine eigenständige Landgemeinde, die einerseits durch verschiedene Industrieunternehmen geprägt war, andererseits aber auch ein beliebtes Ausflugsziel für vergnügungslustige Berliner und Berlinerinnen darstellte. Ein ganz wichtiger Arbeitgeber vor Ort war die chemische Fabrik Kuhnheim & Co., in der vor allem Ammoniak hergestellt wurde. Von dieser Fabrik ist heute nicht mehr sehr viel zu sehen, aber wenn ihr es ganz genau wissen wollt, die befand sich so im Bereich der Schnellerstraße 141. Da ist heute ein Farbengeschäft und dann nördlich davon eine große unbebaute Fläche. Nach hinten reichte das Fabrikgelände bis zur Spree. Und im Übrigen hatte die Fabrik sogar einen eigenen Bahnanschluss, der zwischen den Bahnhöfen Baumschulenweg und Schöneweide abbog. Und ich erwähne diesen Bahnanschluss deshalb, weil er mehr oder minder am Anfang einer Ereigniskette steht, die uns jetzt zum Fall führen wird. So um 1897 kam es nämlich auf dem Gelände der Fabrik zu mehreren Diebstählen von Eisenbahnschienen. Ob diese Schienen schon verbaut waren oder nur so als Baumaterial herumlagen, das ist nicht überliefert. Aber auf jeden Fall war das eine ärgerliche und kostspielige Sache für das Unternehmen, wenn immer mal wieder Schienen fehlen. Und deshalb organisierte man dort einen Wachdienst, der nachts im Bereich der Fabrik patrouillierte, nach dem Rechten sah und natürlich idealerweise die Diebe fassen sollte. In der Nacht vom 17. auf den 18. November waren drei Arbeiter als Wächter eingeteilt, die hießen Krasnik, Grünberg und Bronco. Und diesen drei Männern stand eine wirklich, wirklich schlimme Nachtschicht bevor. Und als ersten Eindruck zu diesen Ereignissen hören wir einfach mal in die erste Pressenotiz rein, die über diese Nacht erschienen ist.
Infolge mehrfacher Diebstähle an Schiene, welche im Hof der chemischen Fabrik von Kuhnheim vorgekommen waren, hatte man drei Wächter angestellt, denen die spezielle Aufgabe oblag, die Diebe bei ihrem zu erwartenden Wiederkommen festzunehmen. In der erwähnten Nacht stellte sich eine ganze Bande von Dieben auf dem Hofe ein und es entspann sich ein heftiger Kampf zwischen ihnen und den drei Wächtern.
Ja, soweit mal die Zeitungsnotiz. In der späteren Gerichtsverhandlung stellte sich der Tathergang etwas anders dar. Da war dann keine Rede mehr von einer Diebesbande und auch nicht von einer Straßenschlacht, wie es dieser Artikel ja vermuten lässt. Angeklagt war nämlich nur ein einziger Mann, nämlich der Mann, der heute ganz im Zentrum der Ereignisse stehen wird und der einen, man kann schon sagen, finde ich irgendwie interessanten Namen hatte. Es geht nämlich um Herrn Bruno Bierwagen. Bruno Bierwagen hielt sich in der fraglichen Nacht auf der Straße vor der Fabrik auf, wobei nicht ganz klar ist, was er da eigentlich wollte und ob er es vielleicht wirklich auf die Schienen abgesehen hatte. Den drei Wächtern kam er jedenfalls verdächtig vor und deshalb fragten sie ihn, was er denn hier mache. Bierwagen soll sie daraufhin wüst angepöbelt und als, Zitat, verfluchte Hunde beschimpft haben. Sie sollten sich in Acht nehmen, sonst wolle er auf sie schießen. Und als die Wächter dann erwiderten, dass er ja überhaupt keine Waffe bei sich habe, da wurde er handgreiflich. Das ist jetzt alles ein ziemlich dynamisches Geschehen, aber ich versuche es euch trotzdem grob nachzuerzählen, wie es dann eben vor Gericht durch diverse Zeugen dargestellt wurde, auch wenn es da sicherlich ein paar Abweichungen in Details gibt. Der Angreifer, also Bruno Bierwagen, versetzte zunächst dem Wachmann Grünberg einen heftigen Faustschlag ins Gesicht, woraufhin sich dieser mit seinem Kollegen Krasnik auf den Bruno Bierwagen stürzte. Nach einigem Ringen gelang es den beiden Wächtern, ihren Gegner zu überwältigen. Als sie ihn aber fortbringen wollten, begann er herumzubrüllen. Bierwagen soll Räuber und Mörder geschrien haben, also so, als ob er gerade selbst überfallen werde. Ja, und diese Schreie, die lockten jetzt offenbar einige andere Männer herbei, die dem Gefangenen zur Hilfe kommen wollten. Was wir, wie gesagt, gar nicht so genau wissen, ist, ob Bierwagen wirklich einer dieser Metalldiebe war, denn dann könnten natürlich diese anderen Männer, die jetzt da hinzukamen, seine Komplizen gewesen sein. Und dann wäre die Pressemeldung, die wir vorhin gehört haben, über die Diebesbande natürlich zutreffend. Vielleicht handelt es sich aber auch wirklich einfach um Passanten, die zufällig in der Nähe waren und die Situation vollkommen falsch interpretierten. So oder so sahen sich Krasnik und Grünberg plötzlich von etlichen Männern umringt, die für den überwältigten Angreifer Partei ergriffen. Und in dieser unübersichtlichen Gemengelage konnte sich Bruno Bierwagen losreißen und jetzt ging er auf den dritten Wächter los, das war August Bronco, der sich bisher gar nicht ins Geschehen eingemischt hatte. Bronco erhielt, so sah es jedenfalls aus, einen Faustschlag auf den Kopf, der ihn zu Boden gehen ließ. Anschließend stürzte sich Bierwagen mit den Worten »Hund, du musst sterben« wieder auf Grasnick. Und inzwischen versuchte Grünberg fortzulaufen, um Hilfe zu holen, aber Bierwagen rannte ihm hinterher, sprang ihm auf den Rücken und traktierte auch ihn mit Schlägen. Letztendlich gelang es Grünberg aber, sich zur Wehr zu setzen. Mit einem Stock verpasste er dem Angreifer, also Bierwagen, zwei kräftige Hiebe auf den Kopf, sodass der zusammenbrach. Also, ihr müsst euch jetzt das, glaube ich, nicht alles bis ins letzte Detail miteinander irgendwie vorstellen, aber wirklich eine wüste Schlägerei, die dort stattfand. Und es war aber auch noch schlimmer, als es auf den ersten Blick aussah, denn als Grünberg jetzt zurückging, um nach seinen Kollegen zu sehen, da musste er feststellen, dass es nicht gut um sie stand. Erst jetzt wurde nämlich klar, dass Bierwagen nicht einfach nur zugeschlagen, sondern ein Messer benutzt hatte. Grasnick und Bronco hatten je mehrere Stichwunden erlitten. Besonders schlimm hatte es August Bronco erwischt. Die Klinge war an einer Stelle oberhalb seines Ohres, also etwa im Bereich der Schläfe, eingedrungen. Trotz schneller Hilfe konnte er nicht gerettet werden. Er starb einen Tag später im Krankenhaus an seiner Gehirnverletzung. Grasnick kam mit dem Leben davon. Auch Bruno Bierwagen wurde offenbar noch vor Ort medizinisch behandelt, konnte dann aber fliehen. Es ist nicht ganz klar, wann genau und unter welchen Umständen er schließlich gefasst wurde. Offenbar gelang ihm zunächst die Flucht, die ihn gut 100 Kilometer nach Osten führte, nach heutigen politischen Grenzen ins westliche Polen, aber damals war das eben noch im Königreich Preußen. Angeblich, ich traue da den Zeitungsangaben nicht so ganz, aber angeblich soll Bierwagen sich in der Nähe der Stadt Sternberg einige Zeit in einer Erdhöhle versteckt haben. Wie gesagt, ob das so stimmt, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Wie auch immer, im Januar 1898 wurde er verhaftet und nach Berlin überführt. Der Prozess gegen ihn wurde dann im April 1898 vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts II in Berlin eröffnet. Der angeklagte Bierwagen bestritt die Messerstiche gegen August Bronco, aber die Geschworenen sahen es anders. Er wurde wegen Körperverletzung mit Todesfolge in einem Fall sowie Misshandlung, Bedrohung und Beleidigung in je drei Fällen schuldig gesprochen. Wegen Diebstahls wurde er übrigens nicht bestraft. Also entweder war er keiner der Schienendiebe oder es war ihm jedenfalls nicht nachzuweisen. Bruno Bierwagen erhielt eine Zuchthausstrafe von 8 Jahren. Außerdem wurden ihm die bürgerlichen Ehrenrechte auf die Dauer von 10 Jahren aberkannt. Diese Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte, die können wir uns hier und heute mal beispielhaft ansehen. Das kommt immer mal wieder vor in historischen Kriminalfällen, denn das ist eine Art Zusatzstrafe, die wir in der Form heute gar nicht mehr kennen. Die es aber noch bis zur großen Strafrechtsreform von 1969 gab. Im Reichsstrafgesetzbuch, das für unseren Fall einschlägig ist, war das in den Paragraphen 32 bis 37 geregelt. Aber gucken wir uns einfach mal an, um welche Rechte, welche Ehrenrechte es da genau geht. Die beinhalteten zunächst mal, das ist vielleicht das Wichtigste, das Wahlrecht, und zwar das Aktive und das Passive. Betroffene durften also weder wählen gehen, noch für ein politisches Mandat kandidieren. Auch außerhalb von Wahlen konnten sie keine Ämter und keine Titel annehmen und zum Beispiel auch keine Orden verliehen bekommen. Sie waren nicht als Zeugen bei der Aufnahme von Urkunden zugelassen und konnten auch nicht als Vormund tätig werden. Und der Dienst in der Armee und in der Marine war ihnen verboten. Soweit mal die wichtigsten Punkte. Es war auch gesetzlich geregelt, wie lange die Aberkennung der Ehrenrechte dauern durfte, und zwar abhängig von der Art und Dauer der Freiheitsstrafe. Bei einer zeitlich begrenzten Zuchthausstrafe war das Höchstmaß 10 Jahre. Also unser Bruno Bierwagen hatte hier die längstmögliche Aberkennung bekommen. Wichtig ist dabei noch, diese 10 Jahre begannen natürlich nicht mit dem Tag des Urteils, sondern erst, wenn die Freiheitsstrafe verbüßt war. Also in unserem Fall erst 8 Jahre Zuchthaus und dann noch 10 Jahre ohne bürgerliche Ehrenrechte. Ja, soweit mal zum juristischen Drumherum und damit zurück zum Mann mit dem interessanten Namen, über den ich euch bisher auch noch nicht so ganz viel erzählt habe. Also gucken wir drauf, wer war Bruno Bierwagen? Bruno Bierwagen kam 1870 in Berlin-Kreuzberg auf die Welt, vermutlich in der Skalitzer Straße. Sein voller Name lautete Wilhelm Albert Bruno Bierwagen. In der Presse kommen auch ein paar andere Namen noch vor, aber so steht er jedenfalls im Geburtsregister und darauf können wir uns, glaube ich, verlassen. Der Rufname war jedenfalls Bruno und Bruno war ein unehelicher Sohn der Näherin Ernestine Bierwagen. Sein Vater ist nicht bekannt. Die Mutter hatte noch mindestens einen weiteren unehelichen Sohn. Über Brunos Kindheit und Jugend in dieser Familie wissen wir, wie so häufig in dieser Zeit, nichts. Später, also im Erwachsenenalter, wird sein Beruf wechselnd mit Gärtner oder auch mit Schleifer angegeben. Er war also wohl in beiden Bereichen tätig. Schleifer ist übrigens ein Beruf in der Metallverarbeitung, also zum Beispiel beim Glätten der Oberflächen von gegossenen Metallteilen in der Industrie. Wir wissen außerdem, dass Bruno Bierwagen schon vor der Tat von 1897 wegen Gewaltdelikten mit dem Gesetz in Konflikt kam, aber Details weiß ich dazu leider nicht zu sagen. Ja, im Juli 1896 heiratete der mittlerweile 26-Jährige die etwa gleichaltrige Arbeitertochter Anna Martha Elise Rachut. Martha Rachut, so der Rufname, hatte vor der Hochzeit mit Bierwagen schon 4 Kinder geboren. Als sie 1886 in der Berliner Charité ihren ersten Sohn Rudolf Franz zur Welt brachte, da war sie erst 15 Jahre alt und dieses Kind starb nach einem Monat. 2 Jahre später folgte die Tochter Lina Auguste Albertine, die auch nur 4 Jahre alt wurde. Dann 1890 der Sohn Albert Bruno Otto, der nach 3 Monaten verstarb und schließlich kam dann 1893 die Tochter Gertrud Elise Martha auf die Welt. Das war das einzige Kind, das noch am Leben war, als Martha Rachut 1896 Bruno Bierwagen heiratete. Aus den Quellen geht nicht hervor, wer der Vater oder vielleicht auch die Väter dieser 4 Kinder waren. Rein theoretisch könnten sie natürlich alle von Bruno Bierwagen stammen oder auch keines der 4. Ich würde sagen, dass man ihm zumindest die beiden letzten Kinder mit einiger Wahrscheinlichkeit zurechnen kann. Bei Albert Bruno Otto weist der Vorname einfach darauf hin, denn Bierwagen hieß ja Wilhelm Albert Bruno. Und naja, diese Namenskombination Albert Bruno sticht einem da schon ein bisschen ins Auge. Und bei der jüngsten Tochter ist es so, dass Bierwagen sie zum Zeitpunkt der Eheschließung als sein leibliches Kind anerkannte. Also wir waren alle nicht dabei und nichts Genaues weiß man nicht, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass die beiden schon länger ein Paar waren. Anderenfalls wäre das schon alles ziemlich flott gegangen. Die Hochzeit war nämlich im Juli 1896, die Messerstecherei in Niederschöneweide dann im November 1897 und ab April 1898 trat der Ehemann dann eben seine 8-jährige Zuchthausstrafe an. Also 1,5 Jahre Ehe und dann ab in den Knast. Verbüßen sollte er die Strafe im Zuchthaus Sonnenburg. Das liegt nach heutigen Grenzen wiederum in Polen, relativ dicht an der deutsch-polnischen Grenze. Dieses Zuchthaus könnte vielleicht denjenigen unter euch bekannt sein, die sich etwas näher mit der Geschichte des Nationalsozialismus auseinandersetzen, denn dort wurde 1933 eines der frühen Konzentrationslager eingerichtet und gegen Kriegsende kam es dort zu einem schrecklichen Massaker mit über 800 Opfern. Aber 1898 war es eben noch ein gewöhnliches preußisches Zuchthaus. Und während Bierwagen dort seine 8 Jahre absaß, kam es zu Hause bei der Familie zu einigen weitreichenden Veränderungen. Anfang 1900 ließ sich Martha Bierwagen nämlich von ihrem inhaftierten Ehemann scheiden und noch im gleichen Jahr starb ihre letzte verbliebene Tochter im Alter von 6 Jahren. 1904 entschied sich Martha dann, ihren Mädchennamen Rachud wieder anzunehmen. Und abgesehen davon wechselte sie in dieser Zeit mindestens zweimal ihren Wohnort, aber immer innerhalb von Berlin-Kreuzberg. Zuletzt fand sie nicht nur eine neue Wohnung, sondern auch eine Arbeitsstelle in der Mariannenstraße, denn sie konnte in dem Haus als Portiersfrau arbeiten und so ihren Lebensunterhalt verdienen. Der Job beinhaltete vor allem auch die Hausreinigung und kleine Verwaltungsaufgaben oder Botengänge. Im Jahr 1906 wurde dann ihr Ex-Mann Bruno Bierwagen aus dem Zuchthaus entlassen. Er ging zurück nach Berlin und wohl ziemlich direkt zu seiner geschiedenen Frau, die ihn auch tatsächlich wieder bei sich aufnahm und mit in der Mariannenstraße wohnen ließ. Allerdings soll das durchaus kein guter Neustart für die Beziehung gewesen sein. Eine Zeugin sagte später, dass Martha Rachud Bruno Bierwagen vor allem einziehen ließ, weil sie Angst vor ihm hatte und sich nicht traute, ihn abzuweisen. Bierwagen soll seiner Frau gegenüber auch tatsächlich gewalttätig gewesen sein, vor allem wenn er etwas getrunken hatte. Wenn er nüchtern war, scheint das Zusammenleben halbwegs funktioniert zu haben. Sein Geld verdiente Bierwagen nach der Haftentlassung als Gärtner. Vor allem stellte er Kränze her und pachtete sich für diese Tätigkeit ein Grundstück außerhalb Berlins. Außerdem half er seiner Frau gelegentlich bei ihrer Arbeit, so auch am 5. Januar 1909, also knapp 3 Jahre nach seiner Rückkehr aus dem Zuchthaus. An diesem Tag wandte er sich an den Hausbesitzer und teilte ihm mit, dass seine Frau krank sei und nicht arbeiten könne. An ihrer Stelle putzte er dann das Treppenhaus und kurze Zeit später verschwand er und wurde fürs Erste nicht mehr gesehen. Noch am gleichen Tag wollten Hausnachbarn nach Martha Rachud sehen und, sie fanden die 38-Jährige tot in ihrem Bett liegend. Sie war durch 2 Messerstiche getötet worden und dass ihr geschiedener Mann der Täter war, das stand außer Zweifel, denn neben der Leiche wurden 2 Briefe gefunden. Darin traf Bruno Bierwagen einerseits Anordnungen über die Verteilung des Besitzes, er gestand aber auch den Mord und kündigte an, sich nun selbst aus Reue das Leben nehmen zu wollen. Aber hatte er das auch wirklich getan? Die Polizei hegte offenbar Frühzweifel, dass Bierwagen Selbstmord begangen hatte. Zum einen wurde seine Leiche nicht gefunden und andererseits fiel auf, dass er bei seinem Verschwinden nicht nur sein Fahrrad, sondern auch 2 silberne Uhren und Bargeld mitgenommen hatte. Und wozu sollte er das denn brauchen, wenn er sterben wollte? Das Polizeipräsidium setzte jedenfalls eine Belohnung von 300 Mark aus und ließ in verschiedenen Zeitungen Fahndungsanzeigen abdrucken. Daher können wir uns an der Stelle auch ein Bild machen, wie unser Bruno Bierwagen aussah. Wir hören einfach mal in eine gekürzte Fassung dieses Steckbriefes hinein.
1,73 Meter groß, schlank, aber kräftig, blondes Haar, blasses Gesicht, blaue Augen, vorstehende Backenknochen, spitze hängende Nase, mittelstarker rötlich-blonder Schnurrbart, defekte Zähne. Auf dem linken Handrücken ein Totenkopf, darunter gekreuzte Knochen tätowiert. Er soll die Schultern etwas hochziehen und nach vorn geneigte Haltung haben. Bekleidet war er zuletzt mit blauem Jackettanzug, dunklem Überzieher, hellbraunem weichem Filzhut oder grauer Sportmütze, gelben Schnürstiefeln. Vielleicht bedient er sich der Namen Viktor Herbst oder Oskar Siebenhaar.
Ja, soweit diese Fahndungsanzeige. Und diese Fahndungsanzeige richtete sich übrigens besonders an Pfandleiher, Trödler und an Fahrradhändler, also wegen der mitgenommenen Gegenstände. Aber weder die noch sonst irgendjemand konnte einen brauchbaren Hinweis liefern. Bruno Bierwagen blieb verschwunden. Und es setzte sich demnach so langsam der Gedanke durch, dass er sich vielleicht doch das Leben genommen hatte. Vielleicht war seine Leiche einfach nicht gefunden oder erkannt worden. Vielleicht, andere Option, hatte er sich aber auch ins Ausland abgesetzt. Und während die Polizei langsam die Hoffnung aufgab, Bruno Bierwagen doch noch fassen zu können, erwischte man einen anderen Kriminellen und konnte ihn vor Gericht stellen, den Monteur Ernst Kirschner. Kirschner musste sich 1910 zum ersten Mal wegen Falschmünzerei verantworten. Da er nicht vorbestraft war, zeigten sich die Richter milde und gnädig und sie beließen es bei einer kürzeren Gefängnisstrafe. Dazu muss man vielleicht wissen, dass es im Kaiserreich unterschiedliche Arten von Strafhaft gab und das Gefängnis die leichtere Form der Bestrafung war im Vergleich zum Zuchthaus. Wir schauen uns die Unterschiede in einer anderen Folge sicher mal genauer an, aber überspringen das jetzt an diesem Punkt. Bei Ernst Kirschner scheint die milde Strafe jedenfalls nicht viel gebracht zu haben, denn er stand 2 Jahre später schon wieder vor Gericht und zwar wieder wegen Münzfälschung. Und diesmal sollte er als Wiederholungstäter die ganze Härte des Gesetzes spüren. Er wurde zu 3 Jahren Zuchthaus verurteilt. Und der Zufall wollte es jetzt, dass Kirschner seine Strafe im Zuchthaus Sonnenburg verbüßen sollte. Und ihr erinnert euch ja, das war eben genau das Zuchthaus, in dem auch Bruno Bierwagen gesessen hatte. Ja, und wer sich auch gut erinnerte, das waren die Aufseher in Sonnenburg. Als der neue Gefangene, dieser sogenannte Ernst Kirschner, dort eingeliefert wurde, sagten die nämlich sinngemäß, na schau mal an, da ist ja der Bruno Bierwagen schon wieder. Der Gefangene beharrte zwar standhaft darauf, Ernst Kirschner zu heißen, aber das Personal in Sonnenburg war sich eben genauso sicher, dass es sich um Bierwagen handelte und meldeten den Verdacht der Staatsanwaltschaft. Die weiteren Ermittlungen führten dann zu gleich 2 Prozessen. Zuerst wurde der mysteriöse Gefangene nämlich belangt, weil er sich mit dem Namen Ernst Kirschner ins Gefangenenbuch eingetragen hatte. Das Gericht befand ihn auch tatsächlich schuldig und verurteilte ihn wegen Urkundenfälschung zu einer Gefängnisstrafe von 4 Monaten. Das Entscheidende dabei ist, dass die Richter damit natürlich indirekt bestätigten, dass es sich nach ihrer Ansicht um Bruno Bierwagen handelte. Sonst hätte ja einfach gar keine Straftat vorgelegen. Also wenn sich ein Ernst Kirschner als Ernst Kirschner ins Gefangenenbuch einträgt, ist es logischerweise keine Urkundenfälschung. Aber das war natürlich auch überhaupt nicht das entscheidende Delikt und auch nicht der Prozess, der für uns in dieser Podcast-Folge von Bedeutung ist. Viel schwerwiegender war natürlich der Vorwurf im 2. Prozess, in dem es um die Tötung von Martha Rachut ging. Ende September 1913, mehr als 4 Jahre nach der Tat, wurde das Verfahren eröffnet. Der Angeklagte behauptete dabei nach wie vor, der Monteur Ernst Kirschner zu sein. Und dadurch verschob sich die gesamte Fragestellung, mit der sich das Gericht auseinandersetzen musste. Nach der Beweislage war es ja ziemlich klar, dass kein anderer als Bruno Bierwagen seine geschiedene Frau erstochen hatte. Man musste da höchstens vielleicht noch erörtern, ob dabei ein Mord, ein Totschlag oder ein anderes Tötungsdelikt vorlag. Aber die Täterschaft an sich, die war ja eigentlich geklärt. Stattdessen lag der Schwerpunkt, auf den sich jetzt alles konzentrierte, auf der Frage, ist der Angeklagte Bruno Bierwagen? Wenn ja, dann musste er verurteilt werden. Wenn nein, dann musste er freigesprochen werden. Also ich will das Ganze jetzt ehrlich gesagt nicht vollkommen ins Lächerliche ziehen, denn in dem Prozess ging es natürlich um eine sehr, sehr schwere Straftat, die da gesühnt werden sollte. Und für den Angeklagten war das natürlich auch eine todernste Sache, von der sehr viel für ihn abhing. Aber unter den gegebenen Umständen, also bei der Verteidigungsstrategie des Angeklagten, entwickelte sich das Ganze schon fast zu so einer Art Verwechslungskomödie. Das Ganze fing schon damit an, dass der Angeklagte bei der Feststellung der Personalien nicht angeben konnte, wann und wo er geboren wurde. Das war schon bei den früheren beiden Falschmünzereiprozessen gegen Ernst Kirschner aufgefallen, aber damals spielte es halt keine so entscheidende Rolle. Jetzt erklärte Kirschner oder eben Bierwagen, dass er unter fahrendem Volk aufgewachsen und als Kind viel herumgekommen sei. Er habe sein Geburtsdatum und seinen Geburtsort einfach nie gekannt. Richtig kurios wurde es dann bei der weiteren Befragung des Angeklagten. Der behauptete zwar mit Vehemenz, nicht Bruno Bierwagen zu sein, erzählte aber andererseits, dass er den Kriminalfall Bierwagen ganz genau kenne. Er wollte sogar die Ermittlungs- und Prozessakten aus dem ersten Verfahren, also ihr erinnert euch, das war wegen der Tötung dieses Wachmanns August Bronco, diese Akten wollte er gelesen haben, konnte aber nicht erklären, wie er an diese Dokumente gekommen war. Übrigens sei Bierwagen damals unschuldig verurteilt worden. Der wahre Täter sei der Wachmann Grünberg gewesen, also der Kollege des Opfers. Ja, und dass er diesen Herrn Grünberg hier so prominent ins Spiel brachte, das war sicher kein Zufall. Der war nämlich jetzt im aktuellen zweiten Prozess als Zeuge geladen, um Bierwagen zu identifizieren. Um diesen ganzen Komplex entwickelte sich ein fast wahnwitziger Wortwechsel zwischen dem Vorsitzenden Richter und dem Angeklagten. In den damaligen Zeitungsberichten zum Prozess wurden verschiedene Dialoge in wörtlicher Rede zitiert und diese Dialoge sind absolut hörenswert, finde ich. Davor aber ein kurzer Hinweis zur Quellenkritik. Wir haben da kein amtliches Protokoll, sondern eben nur das, was der Journalist notiert hat. Und ob es ihm da jetzt um Genauigkeit ging oder eher darum, eine gute Pointe zu machen, das lässt sich einfach heute nicht mehr beurteilen. Ich habe den Text auch ganz leicht verändert und eine Frage, die eigentlich vom Staatsanwalt kam, habe ich dem Richter in den Mund gelegt, nur um euch hier nicht unnötig zu verwirren. Inhaltlich ist es an der Stelle auch absolut belanglos und mit diesem Wissen im Hinterkopf hören wir mal in den Berliner Gerichtssaal hinein. Zunächst hat der Vorsitzende das Wort.
Kennen Sie denn überhaupt den Bierwagen?
Jawohl. Ich kenne Bierwagen und seine Sache ganz genau.
Sie haben einmal gesagt, dass Sie sogar die Akten gegen Bierwagen ganz genau kennen. Sie meinen wohl so genau, als wenn es Ihre eigenen wären? Woher kennen Sie denn die Akten?
Darüber gebe ich keine Auskunft.
Was kennen Sie denn überhaupt aus den Akten?
Ich weiß, dass auch Bierwagen damals unschuldig verurteilt worden ist. Der wirkliche Mörder ist ein gewisser Grünberg, der hier auch als Zeuge geladen ist und auch schon in der Sache gegen mich verschiedene Zeugen zum Meineid angestiftet hat.
Sie wollen doch wohl nicht sagen, dass die 20 Zeugen, die Sie hier wiedererkennen werden, alle einen Meineid leisten werden. Lassen Sie doch überhaupt die ganze Geschichte mit Grünberg. Da Sie nicht Bierwagen sind, kann Sie doch diese Sache gar nicht interessieren.
Ja, wir haben es gerade schon in diesem Dialog gehört, vor Gericht traten jetzt wirklich mehr als 20 Zeugen auf. Ehemalige Nachbarn, Verwandte, Aufseher aus dem Zuchthaus Sonnenburg und eben auch dieser Wachmann Grünberg. Und viele davon sollten eigentlich nur eine einzige Frage beantworten, nämlich, ist es Bruno Bierwagen oder nicht? Und die allermeisten hatten daran auch überhaupt gar keine Zweifel. Bei einem Zeugen kam es aber zu einem echten juristischen Dilemma. Das war ein Neffe von Bierwagen. Als Verwandter hatte der nämlich das Recht, die Aussage zu verweigern, aber natürlich nur, wenn es sich bei dem Angeklagten um Bruno Bierwagen handelte. Wenn es Ernst Kirschner war, hatte er das Recht natürlich nicht. Aber man konnte den Neffen halt auch nicht einfach fragen, wer der Angeklagte sei, weil es dann auf seine Antwort ankam, ob er antworten musste oder die Antwort verweigern konnte. Also, wenn er die Aussage verweigerte, sagte er damit indirekt schon aus, dass der Angeklagte sein Onkel sei. Damit hätte er ihn belasten müssen und es ist ja genau das, was das Aussageverweigerungsrecht bei Familienangehörigen verhindern will. Der vorsitzende Richter entschied sich zuletzt für eine etwas wackelige Notlösung. Er fragte den Zeugen, ob er mit dem Angeklagten verwandt sei, unabhängig davon, ob es nun Bierwagen oder Kirschner sei. Und der Neffe wandte sich aus dieser seltsamen Situation, indem er sagte, dass er es einfach nicht mit Bestimmtheit sagen könnte. Bei der großen Anzahl von Zeugen kam es auf ihn als Zeugen jetzt aber auch gar nicht an. Als weitere Zeugin war übrigens auch Ernestine Bierwagen geladen, die Mutter des Bruno Bierwagen, die aber lange keinen Kontakt zum Sohn gehabt hatte. Die hätte natürlich auch ein Aussageverweigerungsrecht und wie sie da agiert hat vor Gericht, diese Befragung hören wir uns jetzt auch noch einmal an.
Warum weinen Sie denn, Frau Bierwagen?
Ach, mein Gott, ich könnte sterben vor Kummer und Sorge. Ich weiß ja gar nicht mehr, was ich machen soll.
Na, beruhigen Sie sich erstmal. Setzen Sie sich auf den Stuhl dort und sagen Sie mir, ist das Ihr Sohn, der dort steht?
Er sieht doch heute anders aus wie damals.
Angeklagter, setzen Sie doch einmal Ihre Brille ab. Sie haben doch früher keine Brille getragen.
Nun, Frau Bierwagen, ist das Ihr Sohn?
Bist du mein Sohn? So antworte mir.
Die Frau muss sich irren, ich...
Seien Sie still, Sie sind ein ganz frecher Bursche. 30 Zeugen, darunter Ihr eigener Schwager, erkennen Sie wieder.
Das bin ich nicht. Das ist nicht meine Mutter.
Können Sie dieser alten Frau ins Auge sehen und ihr sagen, du bist nicht meine Mutter?
Jawohl, das ist nicht meine Mutter.
Nach der Sprache glaube ich bald auch, dass es nicht mein Sohn ist. Aber ich habe ihn ja seit 19 Jahren nicht mehr gesehen. Ich will aber lieber meine Aussage verweigern.
Eine Mutter erkennt ihren Sohn wieder, auch wenn sie ihn 20 Jahre nicht gesehen hat. Wenn Sie Ihre Aussage verweigern wollen, so ist das vielleicht auch für Sie besser. Sie wollen wohl Ihren Sohn nicht belasten, nicht wahr?
Ja, ja, so ist es.
Ja, soweit die Aussage der Ernestine Bierwagen, die natürlich auch schon wieder das Dilemma enthält. Wenn sie als Zeugin aussagt, dass sie ihren Sohn schützen will, dann belastet sie ihn damit. An der großen Zahl der Zeugen wird übrigens auch sichtbar, wie schwer man sich 1913 noch tat, eine Person einwandfrei zu identifizieren und wie viel Mühe man sich gab, dabei zu einem sicheren Ergebnis zu kommen. Da fehlten einfach noch Methoden, die wir heute ganz selbstverständlich zur Verfügung haben, also allen voran DNA oder Biometrie. Der kriminalistische Wert von Fingerabdrücken war zu der Zeit durchaus schon bekannt und erkannt worden, aber das steckte auch noch in den Kinderschuhen. Eine systematische Erfassung gab es jedenfalls noch nicht, also hatte man einfach keinen Vergleichsfingerabdruck von Bruno Bierwagen. Ja, und trotzdem sind bei diesem Prozess Versuche zu erkennen, die Identität des Angeklagten auch durch Sachbeweise zu klären, also nicht nur durch Zeugenaussagen. Das waren, wie ich persönlich finde, taugliche und ein bisschen weniger taugliche Versuche. Offenbar hatte man den Angeklagten während der Untersuchung in ein Hemd gesteckt, das Bruno Bierwagen gehörte, um zu prüfen, ob es passte. Und natürlich erklärte der sofort, dass das Hemd an den Ärmeln viel zu eng sei. Bedeutsamer wurde dann das Gutachten eines Schriftsachverständigen, der die Abschiedsbriefe erhielt, die neben der Leiche der Martha Rachut gefunden wurden und sie mit Schriftproben des Angeklagten verglich. Der Gutachter hatte nicht den geringsten Zweifel, dass die Schriften übereinstimmten. Ja, und außerdem gab es ja noch ein besonderes Merkmal des Bruno Bierwagen, von dem wir vorhin in seiner Personenbeschreibung gehört haben. Seine Tätowierung auf dem Rücken der linken Hand, ein Totenschädel und zwei gekreuzte Knochen. Diese Tätowierung war zwar bei der Untersuchung nicht mehr vorhanden, dafür aber eine Narbe, die darauf hindeutete, dass das Motiv weggeätzt worden war. Also im Ganzen betrachtet sprach so ziemlich alles dafür, dass der Mann auf der Anklagebank Bruno Bierwagen war und damit auch der Täter, der Martha Rachut getötet hatte. Sein beharrliches Leugnen erwies sich immer mehr als eine unbrauchbare Verteidigungsstrategie und führte im Gerichtssaal angeblich eher zu Szenen der Heiterkeit. Als er einmal in Richtung der Zeugen schaute, fragte der Richter ihn, ob er sich seine alten Bekannten noch einmal ansehe, und der Angeklagte antwortete, er kenne diese Leute überhaupt nicht, woraufhin es unter den Zuschauern zu lautem Gelächter kam. Juristisch war der Prozess eigentlich keine besonders komplexe Sache. Nach der Beweisaufnahme zweifelte sicher niemand mehr daran, dass der Mann, der hier angeklagt war, Bruno Bierwagen hieß und nicht Ernst Kirschner. Ja, und da der Angeklagte logischerweise keine Aussagen zum Tatablauf machte, weil er damit ja verraten hätte, dass er Bruno Bierwagen ist, war man auf Spekulationen und auf Schlussfolgerungen angewiesen. Der Staatsanwalt legte dar, dass er seine Ex-Frau getötet habe. Eventuell war dem ein Streit vorausgegangen. Vermutlich habe er sich danach tatsächlich umbringen wollen, sei aber von diesem Vorhaben wieder abgerückt. Er beantragte eine Verurteilung wegen Totschlags, weil ein Mord bei der Beweislage einfach nicht nachzuweisen war. Die Geschworenen urteilten sogar noch vorsichtiger. Sie sahen nur eine Körperverletzung mit Todesfolge als bewiesen. Die Strafe lautete am Ende 8 Jahre Zuchthaus und 10 Jahre Ehrverlust, also genau wie bei der ersten Verurteilung von 1898. Allerdings kamen diesmal auch noch die 3 Jahre hinzu, zu denen er als Ernst Kirschner verurteilt worden war, wegen der Falschmünzerei. Ja, und damit ging dieser spektakuläre Prozess zu Ende und wir verlieren auch ein bisschen die Spur, was das weitere Schicksal des Täters angeht. Ob Bruno Bierwagen die Strafe vollständig abgesessen hat, das wissen wir nicht. Und auch wie er sein Leben nach der Freilassung weitergestaltete, ist nicht bekannt. Seine letzte Zeit verbrachte er wohl in den Heilstätten in Berlin-Buch, also in einem Altenheim. Ja, und dort verstarb er im April 1948 im Alter von 77 Jahren an Altersschwäche und wurde ganz offiziell als Bruno Bierwagen ins Totenregister eingetragen. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, damit ist die wechselhafte und, wie ich wirklich finde, etwas kuriose Geschichte von Bruno Bierwagen zu Ende erzählt. Der Fall oder vielmehr der Prozess, das ist schon eine Besonderheit in der Geschichte der Berliner Justiz. Ich hoffe jedenfalls, dass ihr den Fall so spannend fandet, wie ich die Recherche, und ich würde mich natürlich sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr in 3 Wochen wieder mit dabei wärt. Falls ihr noch nicht ganz auf Stand seid, könnt ihr euch ja vielleicht die Wartezeit verkürzen, indem ihr nochmal in unsere früheren Folgen von Böses Blut reinhört. Wir hören auch noch schnell rein, nämlich in den Fall, über den wir dann in der nächsten Folge sprechen werden.
Im März des Jahres 1886 muss sich der 24-jährige Student Friedrich Stolle aus Sarstedt vor dem Schwurgericht Hildesheim verantworten. Er soll im November des Vorjahres seinen Stiefvater, den Gastwirt Heinrich Prigge, auf offener Straße erstochen haben. Der Angeklagte leugnet die Tat nicht. In seiner Aussage vor Gericht erzählt er die Geschichte seines Lebens und besonders vom glühenden Hass gegen den ermordeten Stiefvater Prigge. Am Ende seiner 2-stündigen Ausführung hat er die Sympathie und das Mitgefühl des Publikums gewonnen. Aber werden die Richter ihm Gnade gewähren?
Ja, dann bleibt mir nach diesem kurzen Blick in die nähere Zukunft eigentlich nichts weiter mehr übrig, als meine Dankeschöns loszuwerden. Und das erste Dankeschön geht wie immer an Jan Schellenberger an der Technik. Dann an Katha Merz für ihre Unterstützung im Bereich IT und Social Media. Und dann hatten wir in dieser Folge ja 3 sensationelle Stimmen dabei. Das erste war Claudio Gutek, der die Quellen eingelesen hat, dann aber auch zu hören war in der Rolle des vorsitzenden Richters. Dann Andreas Entner mal wieder. Als Bruno Bierwagen und als Frau Bierwagen haben wir Jenny Sittler gehört. Außerdem übrigens natürlich auch das Dankeschön an Alea Müller, die den kleinen Einspieler am Anfang und am Ende für uns eingesprochen hat. Ich wünsche euch das Allerbeste. Ich hoffe, ihr hört in 3 Wochen wieder rein. Euer Jan Wiechert.